Radio SRF. SRF 1, die Samstagsrundschau. Mit Hans-Peter Kürnzi.
Der Ausstieg von der Schweiz aus der Atomenergie ist seit dieser Woche nicht mehr bloß Papier, er wird konkret. Mühleberg soll 2019 als erstes AKW von der Schweiz vom Netz gehen. Das haben die Betreiber, die bernischen Kraftwerke BKW, am Mittwoch bekannt gegeben. Und trotzdem sind die AKW-Kritiker überhaupt nicht zufrieden. Im Gegenteil. Einer der vehementesten AKW-Gegner der Schweiz ist jetzt der Gast in der Samstagsrundschau. Es ist der Kasper Schuller von Greenpeace Schweiz. Er ist dort für die ganzen Energiefragen zuständig. Kasper Schuller, warum freut Sie sich denn nicht über den Ausstieg?
Ein Beschluss ist grundsätzlich etwas Gutes, weil er Klarheit schafft. Und insofern hat er etwas Sympathisches. Aber wenn hinter einem Beschluss ein riesiger Kuhhandel steht, der zeigt, wer in diesem Seil zieht, wirklich an der Macht ist, nämlich die Betreiber von der Atomkraftwerke und nicht die Aufsichtsbehörden, dann können wir nicht begeistert sein. Dann zeigt sich nämlich der Missstand sehr klar.
Also über den Kuhhandel, es geht ja darum, um dann einmal die wichtigsten Fakten zu erläutern. Eigentlich hätte die BKW ab 2017 das Kraftwerk Mühleberg für 170 Millionen Franken sollen aufrüsten oder müssen aufrüsten und hätte es dafür länger laufen lassen. Jetzt haben sie 2019 selber den Stecker ziehen und dafür nur für etwa 15 Millionen nachrüsten. Sie reden jetzt von einem Kuhhandel, als ob das schon quasi entschieden wäre, dass das so kommt. Woher wissen Sie das?
Frau Thoma,
Chefin von BKW,
hat am Mittwoch vor den Medien auf die Rückfrage von einem kritischen Journalist gesagt, ja, im Groben hätten sie das mit dem Enzi schon besprochen. Ihre Fachleute sagen täglich, praktisch im Kontakt mit dem Enzi.
Das ist ja die Aufgabe von Enzi, einen relativ regelmäßigen Kontakt mit diesen Betrieben.
Ja, aber es zeigt, wie eng die Verbindung ist. Das ist das Erste. Und das Zweite, was zeigt, gerade das Verhältnis 15 Millionen zu 170 Millionen, zeigt, wie stark sich BKW fühlt. Die haben das Gefühl, sie können dem Enzi, der ihnen gesagt hat, bis Ende 2017 müssen ihr verschiedenste Massnahmen gemacht haben. Das Wichtigste ist die zweite Kühlleitung. All das können sie spülen und können sagen, wir kommen damit 15 Millionen durch. Sie erfinden ein neues Konstrukt, das heisst, Langzeitbetrieb fährt erst nach 2019 an. Dabei sagt es Enzi klipp und klar, der Langzeitbetrieb, das hätte ich ab dem 40. Betriebsjahr vom AKW und das ist in Mühleberg seit dem 1. Januar von diesem Jahr. Ja. Also man schiebt da dauernd Fristen um und man schiebt Inhalte um, die eigentlich die Sicherheit der Bevölkerung garantieren
sollten. Jetzt schildert sich das so, als ob das bereits gefixt ist. Beim Enzi bestreiten wir das ja. Das sagt man, ja, wir schauen jetzt mal an, was uns da BKW vorschaut und werden irgendwann, vermutlich erst 11. 2014, entscheiden. Also dort sagt man, es ist noch off. Sie sagen, das ist schon entschieden. Sie haben sogar in einem Kommuniqué von einem Teufelspakt geschrieben. Also jemand lügt.
Nein. Das Enzi hat am 20. Dezember 2012 gesagt, bis Ende 2013 müsst ihr BKW sagen, wie ihr die zweite unabhängige Kühlleitung und wie ihr die Kernmantelriss und andere Probleme wollt bauen bzw. Problem beheben. Das ist die klare Aussage.
Und jetzt ist auch eine andere Ausgangslage.
Und jetzt sagt Enzi auf einmal, ja, weil BKW wieder eine neue Logik bringt, gilt der Termin 2013 offensichtlich nicht mehr. Sie sagen nämlich nur noch, wir werden zu gegebener Zeit wieder darauf zurückkommen und die Öffentlichkeit informieren. Also das Enzi gibt nach. Und wenn das Enzi den Rauch, dass es zu nachgiebig ist, dass es zu wenig Zähne und zu wenig Klauen hat, loswerden will, dann muss das Enzi jetzt, vielleicht zum ersten Mal in seiner Lebenszeit, endlich einmal Nägel mit Köpfen machen, dann müssen Sie jetzt sagen, was wir 2012 gesagt haben, gilt selbstverständlich auch bei einem Betrieb bis 2019.
Jetzt geht es eben nur ein paar Monate, mehr oder weniger, bis die Entscheid fallen. Aber falls es dann effektiv so ist, wie Sie befürchten, und Enzi das jetzt gut heisst, was da von der BKW vorgeschlagen wird, nämlich 15 Millionen circa langen und dann können bis 2019 weitermachen, wissen Sie schon, was Sie dann als Greenpeace unternehmen?
Wir haben sehr wenig direkte Möglichkeiten, weil die öffentliche Kontrolle vom ENSI und der Atomsicherheit ist sehr erschwert. Es gibt dort keine öffentlichen Ausschreibungen. Wenn ein Atomkraftwerk an der Sicherheit etwas nachrüstet oder verbessert, dann sind es sogenannte Freigabeverfahren. Und die laufen zur gleichen Zeit unter Betriebsgeheimnis vom jeweiligen AKW-Betreiber. Also die Aufsichtsfunktion, die Watchdog-Funktion, die sich Greenpeace gibt, ist nur sehr, sehr erschwert wahrzunehmen.
Drum, also sehr erschwert oder überhaupt nicht?
Ja, wir können immer wieder fordern. Wir können in ganz extremen Fällen können wir ein Gerichtsverfahren anstreben. Da braucht es aber Leute vor Ort. Das kann nicht Greenpeace direkt machen. Es braucht direkt betroffene Leute.
Gut,
im nächsten Umkreis von so einem AKW. Und das ist wirklich, und meistens sind das dann sehr langwierige Verfahren, die mehrere Jahre gehen.
Aber das Verfahren wäre möglich, dass sie das
Verfahren anstreben. Über direkt Betroffene vor Ort ist möglich. Wenn es dann am Schluss so rauskommt, dass man uns Unrecht gibt, dann müssen die Betroffenen, die das angestrebt haben, sehr hohe Gerichtskosten in Kauf nehmen. Wir haben die nicht probiert zu decken in diesem Jahr, aber das ist wirklich alles sehr, sehr mühselig. Das Wichtigste, das Beste, das Direkteste wäre, dass in der Energiestrategie 2050 vom Bundesrat, wo jetzt ins Parlament geht, dass dort verschärfte Kernenergiegesetzgebungsbestimmungen kommen. Das heisst, dass es einen klaren Ausstiegstermin gibt. Demgegenüber steht als Druckmittel die Ausstiegsinitiative, eine Volksinitiative, die verlangt, dass man nach 45 Jahren die Kernkraftwerke alle abstellen muss.
Darauf kommen wir gerade noch zuerst noch quasi Zwischenfrage. Also nachdem das am Mittwoch bekannt worden ist, da haben viele AKW-Kritiker, AKW-Gegner gesagt, so, das wäre jetzt mal geschafft, mehr oder weniger mit Mühleberg. Jetzt ist Beznau dran. Dort ist der Fall allerdings ein bisschen anders. Die dortigen Betriebe Axpo investiert 700 Millionen Franken. Von daher muss man sagen, eine sofortige Abschaltung von Beznau ist wahrscheinlich unrealistisch. Oder sehen Sie das anders?
Beznau ist das älteste Kernkraftwerk überhaupt auf dieser Welt. Wir haben kein Kernkraftwerk von dieser Generation sonst noch, das läuft. Und von dem her wäre Beznau dringend auch dran. Ja.
Zum und gleich, ist es realistisch jetzt bei diesen 700 Millionen, die jetzt investiert werden, ist es realistisch, dass das einen ähnlichen Verlauf nimmt wie jetzt bei Mühleberg?
Wenn es ENSI nicht endlich zulässt und wenn man dem ENSI nicht stärkere gesetzliche Bestimmungen handhaben in die Hand gibt, dann ist es sehr schwierig, dann ist es absehbar, dass das Kernkraftwerk Beznau, das im Jahr 1969 ans Netz gegangen ist, sehr wahrscheinlich noch auch bis ins Jahr 2019 läuft, sehr wahrscheinlich auch 50 Jahre läuft.
Also ist es von innen aus gesehen, von Greenpeace, noch sinnvoll, wenn Sie quasi Energie verschwenden an die Beznau-Frage, oder tun Sie sich jetzt direkt quasi grundsätzlich um die Strategie rund um den Ausstieg primär kümmern?
Wir haben auch im Auftrag von unseren Mitgliedern sehr wahrscheinlich zwei Sachen zu machen. Wir müssen weiterhin jedes einzelne AKW und die Verbesserungs- oder Ausserbetriebnahmemassnahmen genauestens zu überprüfen, zu kontrollieren, so gut es uns bei diesem komischen System möglich ist. Auf der anderen Seite ist zurzeit viel wichtiger der politische Prozess. Eben die Energiewende, Frau Lüthard macht das nicht für sie. Sie will nur, dass keine neuen Atomkraftwerke gebaut werden. Und wir wollen auch, dass es eine klare Ausserbetriebnahmeregelung für die Alten gibt.
Eben, damit sind wir jetzt mit drin in dieser Energiestrategie. Bundesrätin Lüthard hat ja nach Fukushima verkündet, und vor zwei Monaten präzisiert und eben offen aus Sicht der Atomkraftwerkkritiker vor allem, ist eben immer noch die Ausstiegsfrage. Da ist auch im Parlament bis jetzt eigentlich eine Einigung gescheitert. Linke, Mitte und Rechte haben je drei eigene Vorschläge gehabt und darum hat es natürlich keine Mehrheit gegeben. Nach dem Mühleberg-Entscheid von dieser Woche kommt da jetzt vielleicht nochmal Bewegung rein.
Wir hoffen das sehr. Im nächsten Woche tagt die Nationalrätliche Umwelt-, Raumplanungs- und Energiekommission, die unter anderem auch uns anhört, zu diesen Fragen. Wir hoffen, dass gerade am Beispiel Mühleberg klar geworden ist, dass die Ausserbetriebnahme und die Nachrüstungsgesetzgebung viel, viel griffiger muss sein. Weil gerade die bürgerliche Seite des Parlaments, die verlässt sich aufs ENSI. Und wir probieren dann nächste Woche sie darauf hinzuweisen, dass ENSI zu wenig Instrument hat, wenn wir die Verordnungen konkret anschauen, die Kernenergieverordnung, die strotzt vor Begriff, wo heisst, sofern möglich und nur so weit relevant und so weiter. Und das ist wirklich, wirklich ein Problem, dass man dem ENSI zwar vertraut, zur gleichen Zeit ihm aber zu wenig Hebel in die Hand gibt.
Wissen Sie, sehen Sie das auch so? Findet ihr, Sie haben zu wenig zu sagen, oder ist das einfach Ihre Analyse?
Sehen Sie, sehen das absolut auch so. Der Herr Wanner oder auch der Herr Schwarz sind stellvertretender Direktor, der für Kernanlagen zuständig ist, im Speziellen. Die zwei sagen, wenn man von uns will, dass wir deutlicher, schärfer diesen Atomkraftwerkbetreiber in dieser neuen Phase, in der Ausstiegsphase, ausser Betriebnahmephase, auf die Finger schauen, dann brauchen wir eine bessere Regelung. Sie sind Mitträger gewesen von diesem Vorschlag, der im Parlament in diesem Frühling von diesem Jahr noch diskutiert worden ist.
Und eben, jetzt geht es ja vor allem darum, auch noch als andere wichtige Frage oder als wichtigste Frage, wie wird das terminiert, der Ausstieg? Und da gibt es ja eben die Kompromisslösung aus der Mitte, die sogenannte Verständigungslösung, ursprünglich von der CVP vorgeschlagen. Die Verständigungslösung sieht vor, so ein Werk darf mal 40 Jahre in Betrieb sein, dann können Betreiber gegen entsprechende Aufrüstungen eine Verlängerung verlangen von 10 Jahren und je nachdem können sie nochmal eine zweite Verlängerung von x Jahren verlangen gegen entsprechende Nachrüstung. Im Sommer, links-grün Umweltverbände haben dann noch ein bisschen kritisch geschaut und ihre eigenen Vorschläge eigentlich bevorzugt, wäre jetzt das aber ein Kompromiss, was Sie jetzt gleich von Seiten Umweltverband, von Seiten Linksgrün könnten Hand dazu bieten.
Wir wollen, dass die Regelung klar ist. Gerade weil wir brennende Kinder sind, die so genau all die atomsicherheitstechnischen Fragen verfolgen. Also man kann nicht mit schwammigen Formulierungen kommen. Darum wäre ein klares Abschaltdatum, 40 Jahre, 45 Jahre, das wäre sowas von sinnvoll und wir hoffen nach wie vor, dass das der Durchbruch bekommt.
Das wäre dann aber nicht die Verständigungslösung. Die
Verständigungslösung hat gesagt, 40 Jahre plus 10. Und das plus 10 hätte geheissen, wenn man entsprechende scharfe Sicherheitsbestimmungen erfüllt, kriegt man zusätzliche 2 Jahre Laufzeit. Dort hätten wir gesagt, das ist durchaus eine Möglichkeit. Wir wollen aber genauestens können mitreden, wie die Sicherheitsbestimmungen definiert werden, damit es aber wirklich am Ende Zähne und Klauen gibt. Und wenn man eine Lösung findet, die sogar allenfalls ohne Jahreszahlen wäre, aber trotzdem die Sicherheitsbestimmungen so klar macht, dass man nicht mehr draus schleifen kann, wie BKW das jetzt probiert, dann wären wir durchaus bereit, über das zu reden.
Also so eine Lösung, eben, wie es jetzt von der CVP vorgeschlagen wird, 40 plus 10 und dann allenfalls plus X eben gegen entsprechende Zusicherungen, was die Sicherheitsstandards betrifft, da würden Sie mitmachen.
Das ist sehr interessant für uns, ja.
Und würde dann das zum Beispiel bedeuten, dass Sie zusammen mit den Grünen, also die sind ja dort zwar federführend, die Initiative eben 45 Jahre könnte zurückziehen?
Die Initiative zieht Greenpeace nicht zurück. Das müssen wir ganz klar sagen. Die Initiative zieht das Initiativkomitee zurück. Dort drinnen, in diesem Initiativkomitee, sitzt die Präsidentin von Greenpeace Schweiz, Cécile Bühlmann. Und im Ganzen hat das Komitee, ich weiss nicht wie viel, 15, 20 Leute. Also das ist ein gemeinsamer Entscheid, wo nicht einfach eine Organisation fehlt.
Also eben, Sie können jetzt nicht für alle reden, das ist klar, aber aus Sicht Greenpeace wäre das, wenn man so einen Kompromiss würde finden, wäre das eine Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt voll auf den Kompromiss und
sind für unsere Initiative Kompromiss zurück. Es darf kein Kompromiss sein, das ist ganz wichtig. Es muss im Interesse von der Sicherheit, von der
Bevölkerung, also einfach die Lösung, wie sie jetzt vorgeschlagen ist, wenn sie diskutiert haben.
Ja, da kann man mit uns darüber reden.
Und Ihre Petition würde Sie dann auch quasi begraben? Die fordert ja sogar nur 40 Jahre.
Die Petition, es ist wie immer eine Petition, das ist zum Zeigen, die hat zurzeit über 40'000 Unterschriften, man kann sie immer noch unterschreiben auf dem Internet. Die soll ja zeigen, dass es auch der Bevölkerung ein Anliegen ist. Und das ist wirklich wichtig, weil wer in der Bevölkerung hat schon Zeit, im Alltag darauf zu schauen, ob unsere Atomkraftwerke sicher betrieben werden.
Kasper Schuler, gehen wir zurück auf Mühleberg. BKW sagt jetzt, den Strom, den wir jetzt dann nicht mehr produzieren können, den müssen wir halt jetzt mindestens vorübergehend im Ausland beziehen. Das ist ein Atomstrom aus Frankreich, ist sogar auch Strom aus Gaskombiwerk, sogar aus einem Braunkohlewerk, einem neuen aus Deutschland. Eigentlich die dreckigste Energie überhaupt, sagt man. Ist jetzt das wirklich sinnvoll, weil man da nicht halt gleich besser noch Mühleberg 2-3 Jahre länger laufen lassen?
Nein. Frau Thoma und Herr Gasche, die haben ja ihre ganze Geschäftsphilosophie schnell gespült am Mittwoch, als das gesagt haben. Sie selber sagen, wir sind ein erneuerbarer Konzern. Wir wollen nur noch erneuerbare Energien im Netz haben. Also Sie selber sagen hochoffiziell, sobald wir aus der Kernenergie mit Mühleberg draussen sind, wollen wir als Erste, und das finde ich an einem sich toll, sehr, sehr, der erste europäische Stromkonzern, der nur noch erneuerbare soll im Netz haben. Also müssen Sie auch den Schritt machen. Und dann eben nicht gucken, Kohlenstrom oder Atomstrom aus dem Ausland einkaufen, das ist auch möglich. Man muss sich vorstellen, auf der Warteliste zum Thema Solarenergie in der Schweiz sind praktisch 2 Atomkraftwerke von der Größe von Mühleberg nur am Warten, dass sie endlich gebaut werden können. Im Ausland sind all die Investoren und Kraftwerksanlagenbetreiber nur so gern parat. Sofort haben die BKW kommt und sagt, ich brauche zusätzliche Windstrom, Solarenergie, Biomasseenergie, was immer, die Anlagen zu bauen. Also es geht wirklich nicht darum, dass BKW zurück in die Steinzeit muss und dann wieder muss Kohlenstrom kaufen, sondern es geht darum, dass sie jetzt mit Weitblick die richtigen Investitionen tätigen.
Also Sie sagen jetzt das, aber schlussendlich ist ja nicht Greenpeace, der dann den Strom einkauft und weiterverkauft, sondern BKW.
Nein, halt,
und wenn das
halt,
zur Konsequenz hat, wenn das zur Konsequenz hat, dass BKW solchen Strom kauft, dann ist
wir
es
sind nicht
so.
Irgendwelche idealistischen Brätzeli-Buben, die von Tuten und Stromwirtschaft keine Ahnung haben. Wir betreiben selber Energiepolitik und wir schauen genauestens, was in der Energiewirtschaft läuft, seit 40 Jahren. Wir haben auch unsere Fachleute. Wir sind im regelmäßigen Gespräch mit der BKW, mit der AXPO, mit der Alpiq. Wir wissen wirklich, was Sache ist. Wir haben zusammen mit den anderen Umweltorganisationen die eigenen Szenarien auf die Beine gestellt, die nicht bestritten werden. Wir sind im Energietrialog Schweiz gewesen. Wir haben dort gemeinsame Lösungen diskutiert. Es ist nicht so, dass das unmöglich ist.
Aber eben an dem Werk Braunkohle Wilhelmshaven in Deutschland, da ist BKW offenbar beteiligt. Also von dort her ist davon ausgegangen, dass sie das auch irgendwie nutzen, in dem Sinn, dass sie den Strom da in die Schweiz bringen.
Und sie ist insofern stolz drauf, weil sie sagt, ein modernes, hochgradig neues Kohlekraftwerk hat weniger CO2 und Feinstaubemissionen als ein altes Kohlekraftwerk.
Aber immer noch mehr als ein AKW,
das
am Auslaufen ist.
Immer noch mehr. Und natürlich drücken wir BKW dazu, dass sie in Zukunft sich eben nicht auf Kohlekraftwerk, das heisst, das zweitschlechteste einlädt, sondern dass sie direkt einen Schritt macht zu der erneuerbaren Energie.
Und eben die erneuerbaren Energien, das fordert sie ja immer. Und da streiten wir darüber, ist das Mühleberg jetzt zum Beispiel voll ersetzbar? Bis 2019.
Sie können Mühleberg nach unseren gemeinsam fallenden Umweltorganisationen erarbeiteten Szenarien, können Sie auch Mühleberg voll mit erneuerbarer Energie ersetzen. Sie haben dann aber einen Importanteil. Der Importanteil kann aber erneuerbar gedeckt werden. Da ist genug Angebot auf dem europäischen Markt da.
Das Problem ist ja vor allem der Winter. Im Sommer wird es wahrscheinlich gut langen. Es scheint die Sonne mehr, gibt es mehr Sonnenenergie und man braucht weniger Energie. Im Winter könnte es aber knapp werden.
Wir haben im Winter in der Schweiz eine exzellente Situation, weil wir im Gegensatz zu Deutschland den ganzen Alpenraum voll mit Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken haben. Wir haben von den Umweltorganisationen akzeptiert eine Vervierfachung vom Ausbau von diesen Pumpspeicherkraftwerken. Also sie könnten noch viel mehr zubauen, tun aber das zurzeit nicht vorantreiben, weil zu viel Strom ist auf dem Markt. Also wir müssen keine Angst haben in der Schweiz, dass uns auch im Winter der Strom ausgeht. Wir müssen aber, und das ist wichtig, eine neue Bewirtschaftungsform auf unseren Pumpspeicher und Speicherkraftwerk finden.
Stichwort erneuerbare, eben Wind, Wasser, Sonne. Das wird eben immer wieder gefordert, haben Sie vorhin auch gemacht. Gleichzeitig wird es zum Teil halt auch verhindert, mindestens zum Teil auch von Umweltorganisationen mit Rekurs.
Wir sind bei den 4, 5 grössten Umweltorganisationen von der Schweiz, haben wir unsere Szenarien sauberlichst auf den Tisch gelegt. Wir sind parat, nachzugeben. Es ist nicht so, dass wir die grossen Verhinderer sind. Wenn da und dort kleinere Umweltorganisationen sich anders verhalten, dann können wir die leider nicht einfach mit ins Boot zwingen. Also von uns, was es weiss, hat verleugt hat und das Bundesamt für Energie und das Parlament sehr genau. Von uns, allen grossen Umweltorganisationen, WWF, ProNatura, VCS, Greenpeace, Schweizerische Energiestiftung, ist ganz grosse und sehr konkret definierte Bereitschaft, da die Energiewende in der Schweiz möglich zu machen.
Ich habe aber gleich 2, 3 Beispiele rausgeschrieben. Also Grenzelstaumauer, auch von BKW, wird BKW zwar nicht gerade sofort bauen, aber immer noch bauen, ist blockiert. Dann gibt es auch kleinere Projekte, zum Beispiel im Kanton Basel-Land gibt es eins, da auch im Kanton Graubünden gibt es eins, im Entlebuch gibt es eins. Dort sind überall WWF, ProNatura, sind dort bei den Rekurrenten.
Achtung, es gibt ein grosses Stauseerweiterungsprojekt, das ist der Grimsel und das ist die Staumauererhöhung. Dort geht es uns, der Umweltorganisationen, überhaupt nicht um eine energiepolitische Frage. Energiepolitisch könnte man das von uns aus machen. Der Bundesverfassungsartikel, der Moorschutzartikel, der kennt keine Ausnahmebestimmungen. Und wir, wo weiss Gott, auch müssen darauf schauen, dass der Moorschutzartikel nicht verwässert wird, stehen dafür ein, weil dort kann man nicht, und darum warten wir sehnlichst für Jahre auf ein Bundesgerichtsurteil, dort kann man nicht einfach sagen, das kann man bauen. Das ist die ganze Problematik. Sonst, energiepolitisch, könnte es von uns aus den Stau sehr erhöhen.
Und jetzt eben sagen Sie ja, haben Sie vorhin gesagt, wir von Greenpeace, wir sind da eigentlich nicht gross aktiv mit solchen Rekurs. Wenn jetzt da zum Beispiel vorgeschlagen wird, auch in der Energiestrategie 2050, dass da die Einsparmöglichkeiten gegen so Projekte für Erneuerbare, dass sie reduziert werden, könnten Sie dann da sagen, okay, dann machen wir das, weil wir machen es ja eh nicht.
Der Teufel liegt im Detail. Von uns aus ist entscheidend, dass dort, wo harte und unumstößliche Gesetzgebungen, wie zum Beispiel der Moorschutzartikel, einfach bestehen, dass man die nicht weiter verwässert. Wenn dann aber in diesen sogenannten BLN-Gebieten, das sind die Gebiete, die von landschaftlicher, nationaler Bedeutung sind, wenn dort drinnen eine Energieanlage gebaut werden soll, kann man schon heute die Interessenabwägung machen. Also und wir sind selbstverständlich parat, das auch weiterhin zu akzeptieren, wenn ein riesengroßes Gebiet, wie zum Beispiel die ganzen Churfirsten, die sind in so einem BLN-Gebiet, wenn so ein grosses Gebiet dort drinnen eine Wasserkraft- oder Windkraftanlage oder was jetzt konkret geplant ist, eine Solarenergieanlage auf dem Plan ist, dann heisst das für uns nicht grundsätzlich, das ist unmöglich. Mhm. Das ist aber schon heute so und man muss gar nicht einen Eiertanz machen, weil man erlebt, wenn man konkret mit der Umweltorganisation zusammenarbeitet, an sehr vielen Orten, dass wir sehr verständige und sehr nachsichtige auch Gesprächspartner sind.
Herr Schuler, bevor wir den Energieblock abschliessen, möchte ich noch ganz kurz auf ein wichtiges Thema, das jetzt auch immer mehr aktuell wird mit Ihnen sprechen kommen, nämlich die Lagerung von den radioaktiven Abfällen. Die NAGRA, die Nationalgenossenschaft, ist ja da seit Jahrzehnten am Suchen, wird immer wieder kritisiert, auch von Umweltorganisationen. Was ist denn Ihr Vorschlag? Also ich meine, ob man für oder gegen Atomkraft ist, die Abfälle sind da, was sollen wir mit denen machen?
Das Wichtigste ist, dass die Abfälle erstens im Inland versorgt werden.
Findet die NAGRA?
Ja, aber es gibt nach wie vor Leute, im Übrigen auch in den Stromkonzernen, die es eigentlich noch ganz gerne würden, ein bisschen billiger machen in Russland, weil Russland offeriert das eigentlich am besten. Also es soll in der Schweiz passieren und es soll so passieren, dass es eine ewige, in Anführungszeichen, Rückholbarkeit gibt. Weil die jetzige Logik ist, dass man nur noch etwa während 100 Jahren dort unten wieder zugreifen können. Und es ist extrem wichtig, dass man alle Möglichkeiten behaltet, wenn man eines Tages bessere Technologien hat, die besseren Technologien auch anzuwenden.
Eine wichtige Frage, die momentan diskutiert wird, ist, wenn man dann mal so ein Lager findet, in welcher Form auch immer das dann soll gebaut werden, soll dann entsprechend Kanton ein Vetorecht haben?
Ich glaube, es geht nicht ohne der Support der Bevölkerung. Ich glaube, wenn die konkrete...
Aber da wird ja niemand dafür sein, dass man es vor der eigenen Haustür macht.
Halt, das stimmt nicht. Halt. Ich habe in der Schweiz, in diesem kleinen Land, wo ich jetzt doch mit meinen 55 Jahren seit irgendwie 30 Jahren Politik betreibe, dauernd, auch im Umweltschutz, ganz nichts anderes als Verständigungslösungen gesehen, erlebt, selber mitträgt. Die Schweizer sind bereit, da bin ich überzeugt, eine Lösung zu akzeptieren, wenn sie Hand und Fuß hat. Sie darf aber nicht so billig sein, wie man sie zum Teil gern will, weil ja die Stilllegungs- und Entsorgungsfonds zum Teil noch nicht voll sind. Und dann ist natürlich auf Seite der Kraftwerksbetreiber, der Stromkonzerne, ist der Druck da, eine billigere Lösung zu machen. Und das darf in dem Fall, wo es im Jahr Millionen von Lagerung und Gefährlichkeit geht, einfach nicht eintreten.
Gut, Kasper Schuler, dann schauen wir, wie das weitergeht. Ich werde jetzt zum Schluss von unserem Gespräch noch das Thema wechseln. Sie sind einer der Verantwortlichen von Greenpeace. Und Greenpeace ist ja weltweit bekannt für so spektakuläre Aktionen. Irgendjemand, der sich an ein AKW ankettet oder nehmt da vor einem Dach ablässt. Haben Sie das auch schon mal gemacht?
Ich war auch schon an Aktionen dabei gewesen, aber ich bin noch nie von einem Dach oben runtergekommen.
Aber als Verantwortliche sind Sie gleich auch mitverantwortlich für solche Aktionen, wie zum Beispiel kürzlich im Zusammenhang mit Gazprom, kürzlich zu Russland, wo zur Folge hat, dass 28 Greenpeace-Aktivisten aus verschiedenen Ländern jetzt seit eben anderthalb Monaten in Haft sitzen, darunter auch ein 28-jähriger Schweizer. Sind Sie da jetzt ein bisschen mitverantwortlich, mitschuldig?
Es ist in dieser Frage ganz wichtig, wer für was die Verantwortung trägt. Es ist in der letzten Zeit ganz viel auch vermuselt worden. Greenpeace steht wie ein Mann oder wie eine Frau hinter seinen Aktivisten. Oder? Und wir helfen denen, wo wir nur können und wie wir nur können. Das Wichtige ist aber, dass in jedem normalen Rechtssystem jeder Mensch, sie und ich, zuerst und allein für das verantwortlich ist, was er macht. Also wenn auch der Marco mit uns zusammen, mit der Organisation Greenpeace, als Greenpeace-Aktivist, als Greenpeacer, auf dem Schiff dort war, könnte die Russen, oder auch er, können jetzt nicht sagen, das war eine Greenpeace-Sache und jetzt zieht man sich auf etwas Schwammiges zum Thema Verantwortung.
Und vielleicht die Chefs von jedem Unternehmen, auch von einer Organisation, sind ein bisschen mitverantwortlich für ihre Leute.
Wir tragen moralisch und ethisch und mit Taten und Worten überall, wo wir nur können, helfen wir ihnen. Aber weil wir einen riesigen Respekt haben vor diesen Leuten, wurscht, sind das Greenpeacer im Sinne von Angestellten oder Freiwillige, die irgendwo sonst arbeiten. Diese Leute, die kriegen so viel Respekt, meiner Meinung nach, haben sie auch von der Öffentlichkeit gut, weil letztlich muss jeder seine Verantwortung selber tragen. Wenn sie am Schluss einen Strafregistereintrag haben, dann kriegen sie den nicht einfach weg, sondern sie müssen vor ihrem Arbeitgeber anstehen und sagen, ja, das war es, weil ich ein Greenpeace-Aktivist
bin. Aber der Respekt nützt denen momentan nicht viel. Die sitzen unter sehr nicht tolle Haftbedingungen jetzt irgendwie zu Russland in so einem Kerker.
Ja, sie kriegen alle unsere Unterstützung.
Das nützt nicht viel.
Mol, das nützt extrem viel. Weil wenn sie Aktivisten haben, wie früher der Herr Dettwiler in der Schweiz, einfach mit einer weissen Fahne durch die Bahnhofstrasse gelaufen ist, im 6-Leuten-Umzug, dann ist das ein Einzelkämpfer gewesen. Und was Greenpeace mit Aktivisten zusammen machen kann, ist, wir können ihnen die ganze Unterstützung geben. Okay. Es gibt keinen Tag, wo wir nicht schauen, was wir für die Aktivisten noch machen kann. Die werden die nicht vergessen.
Man hat ja auch noch ein anderes Thema in dem Zusammenhang. Es hat ja zum Beispiel auch die Aktion «Geht's Basel» beim Champions-League-Spiel FC Basel gegen Schalke, wo eben auch sowohl Champions League als Schalke von Gazprom gesponsert wird. Dort haben sie sich da abseilen lassen. Und da fragt sich dann gleich, auch unabhängig, was jetzt mit den betreffenden Aktivisten passiert, woher nimmt sich eigentlich Greenpeace Recht, einfach sich um gesetzliche Bestimmungen eigentlich zu scheren?
Ich weiss jetzt gerade nicht, um welche gesetzliche Bestimmungen
sie im Moment es ist einfach nicht legal, wenn sie irgendwo nehmen, sich reinschmuggeln und dann da solche Aktionen machen.
Ja, das ist jetzt also auch nicht hochgradig illegal oder hochgradig schlimm, was wir da gemacht haben. Das hat ein bisschen Kutzpe gebraucht, eine grosse Portion Unverschämtheit und es hat das Können braucht, das technische Kletterkönnen im richtigen Moment von dem Stadiondach oben runterzukommen. Und es hat im Übrigen ein super gutes Gespräch gehabt zwischen Greenpeace und dem FCB und wir kommen demnächst mit einer gemeinsamen Lösung, wie man es kann wieder ad acta legen.
Also der FC Basel muss ja zahlen, 30'000 Franken.
Richtig, übernehmen Sie und wir finden eine Lösung, der FC Basel und ich. Ich habe dem Herrn Häusler versprochen, dass wir diese Lösung gemeinsam kommunizieren, darum wird jetzt noch heute noch nicht gesagt.
Also fließen ein bisschen Spendengelder an die UEFA?
Nein. Es ist so eine feine Lösung, die der Herr Häusler begeistert und uns auch. Und die UEFA bekommt keinen Rappen.
Und gleich nochmal die Frage der Moral. Es gibt ja weltweit hunderte, tausende von Organisationen, die für irgendein Anliegen kämpfen und jede hat das Gefühl, es ist wahnsinnig toll, und wir sind extrem im Recht und moralisch auf unserer Seite. Wenn die alle jetzt einfach so Aktionen machen würden, gäbe es ein bisschen einen Durcheinander.
Also der Durcheinander, der viel grössere, ist von diesen Organisationen, das sind meistens grosse multinationale Konzerne, ausgelöst, die ziemlich hemmungslos, ohne Rücksicht auf die Umwelt, ihre Taten vollbringen.
Wenn man gegen die kämpft, dann dürfen wir ein bisschen das Gesetz
verletzen. Wenn man gegen die ansteht, mit nichts anderes als Mut, in die Konfrontation zu gehen und zu sagen, Achtung, da oben in der Arktis, da geschieht so ein riesen Unrecht, wo man gern und sicher mal anschauen sollte, dann finde ich, die Provokation, die muss es vertragen.
Herr Schuller, Sie haben ja mal gewechselt vom WWF zu Greenpeace und das sind Ihre Worte vom Good Cop WWF zum Bad Cop Greenpeace. Ihnen, Herr Schuller, was gefällt Ihnen jetzt besser an der Rolle vom Bad Cop?
Viel besser, Greenpeace. Greenpeace ist wie der WWF. Wir haben einfach nur ein Mittel mehr. Das sind nicht nur das Schlauchboot, sondern das sind auch das Schiff, sondern das ist eben das Können anstehen. Wir sind parat, die Leute dermassen moralisch herauszufordern, die Kontrahenten, dass sie endlich handeln müssen. Der WWF hat sich viel mehr auf Diplomatie und auf, in Erdem sagt, Kooperation mit der Wirtschaft eingeladen. Das ist ein wichtiges zweites Standbein, aber ich liebe Greenpeace über alles.
Also, Sie sind ein bisschen als Robin Hood.
Ja, natürlich. Das ist durchaus unsere Aura. Und wenn es der Robin Hood nicht gegeben hätte, das wäre der englischen Landbevölkerung sehr viel schlechter gegangen. Und wir haben kein Pfeil in unserem Köcher, das möchte ich betont haben. Wir haben nur unsere eigenen Physis. Wir können nicht mehr als anstehen und sagen, schau mal da hin, im Moment in der Arktis, was passiert dort?
Kasper Schuller, vielen Dank für das Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF.
Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.